Sie war mit 25 Jahren die jüngste Regisseurin, die je am berühmten Burgtheater inszeniert hat. Das war Karin Henkel Mitte der 90er Jahre. Unterdessen wurde die Regisseurin mit ihren Inszenierungen zweimal an die Theaterleistungsschau das Berliner Theatertreffen eingeladen. Inzwischen ist aus der jüngsten Burgregisseurin eine Wanderarbeiterin des Theaterbetriebs geworden. Henkel inszeniert in Köln, München, Frankfurt oder in Zürich. Und sie bearbeitet mit Vorliebe die klassischen Theatertexte Tschechow, Shakespeare oder Horvath. Morgen hat am Schauspielhaus Zürich ihre Inszenierung von Geschichten aus dem Wienerwald Premiere. Kurz davor hat Elinor Landmann Karin Henkel zum Gespräch getroffen.
Karin Henkel, ich freue mich riesig, dass dieses Gespräch zustande kommt. Wie ich mich vorbereitet habe für dieses Gespräch, habe ich ein bisschen recherchiert. Sie inszenieren seit fast 20 Jahren an diversen deutschsprachigen Bühnen. Und in der Vorbereitung habe ich festgestellt, es gibt kein einziges Interview. Es gibt einen Grund dafür, Sie geben keine Interviews. Warum nicht?
Ich gebe gerne Interviews. Erstmal fühle ich mich unwohl, weil ich komme immer vor wie bei einer Prüfung. Ich denke, ich werde geprüft, ob ich überhaupt das Richtige sagen kann und behaupte von mir selber, ich kann es wahrscheinlich nicht. Und dann denke ich aber auch oft, es wird immer so wahnsinnig viel darüber geredet, was man macht, anstatt es einfach zu machen. Und deswegen arbeite ich eigentlich lieber, als dass ich rede.
Könnte auch eine Rolle spielen, dass man mit solchen Gesprächen auch wie etwas so in ein Glas steckt und haltbar macht, was vielleicht gar nicht gilt?
Bestimmt. Theater macht ja aus das, was man auf der Bühne nachher sieht und nicht das, was ich Ihnen im Vorfeld erläutere, was ich gerne möchte, weil ich möchte natürlich immer alles. Also ich möchte die ganze Welt beschreiben, ich möchte über Tod, über Liebe, über Hass und all das möchte ich natürlich reden. Und letzten Endes ist es aber auf der Bühne, schafft man davon vielleicht auch nur einen kleinen Teil oder sowas. Deswegen haben Sie damit recht. Wahrscheinlich ist es das, dass es auf einmal eingestampft, das wollte sie und das sieht man dann nicht. Oder man sieht was ganz anderes. Und das würde ich auch lieber den Zuschauern überlassen. Und was die Zuschauer dann dabei empfinden oder denken, diese Selbstverantwortung traue ich denen schon zu.
Ja, die Zürcherinnen und Zürcher, die können sich ab diesen Samstag eine Meinung bilden zu einer Arbeit von Ihnen. Da hat nämlich Ihre neue Inszenierung hier in Zürich Premiere, Geschichten aus dem Wienerwald von Ödön von Horvath. Ich habe jetzt vorhin wieder drin geblättert und bin einfach schon mal über die ersten zwei Seiten gestolpert, weil die ganze Zeit von Wirtschaftskrise die Rede ist. Ganz explizit von Finanzaktionen. Und die Menschen beschreiben, zumindest zu Beginn, ihre Befindlichkeit auch über diese Begriffe. Wenn man ein Stück jetzt inszeniert, das ist 80 Jahre alt und es ist so nah an der Aktualität. Das springt einem dermaßen an. Wie gehen Sie damit um als Regisseurin? Tut man das unterspielen oder streichen Sie es raus?
Das freut mich natürlich, dass das gerade, das ist ja nicht bei jedem Stück so. Manche Stücke muss man auch dann gucken, wie man die in den heutigen Kontext kriegt und manchmal auch hinbiegen muss oder sowas. Das ist bei dem Stück tatsächlich nicht so, obwohl es eben nach dem Ersten Weltkrieg spielt während der ersten großen Wirtschaftskrise. Und dass das so heutig dann klingt, das benutzen wir, aber man sieht die Zeit schon auf der Bühne. Das verweigern wir nicht. Also wir machen es nicht eins zu eins dann heutig. Aber die Themen, die das Stück bespricht, die sind trotzdem sehr nah an uns heute dran.
Das heißt, Sie belassen es in den 30er Jahren auf eine gewisse Art?
Auf eine gewisse Art. Das hat eher, glaube ich, mit den Kostümen zu tun. Wir behaupten auf der Bühne jetzt nicht einen absoluten Naturalismus dieser Zeit. Das tun wir nicht.
Jetzt sitzen wir auf der Probebühne. Das Stück spielt zu großen Teilen in Wien, in einer stillen Straße im 8. Bezirk. Ist das die Straße, die wir hier sehen?
Das ist das ganze Bühnenbild. Und diese runde Bühne, die Sie hier sehen, das sind die mehreren Schauplätze. Das Stück hat mindestens 8, 9 Schauplätze, die hintereinander erzählt werden. Und da haben wir diese Art Arena oder diesen Holzverschlag, den man jetzt hier sieht als Grundmotiv.
Was haben Sie denn? An diesen diversen Spielorten, die Sie angesprochen haben, werden die Geschichten dieser Leute erzählt, die an dieser ruhigen Straße im 8. Wiener Bezirk wohnen. Im Zentrum des Stücks steht eine junge Frau, die irgendwie unverfroren ihr Glück verfolgt. Das ist Marianne. Die löst eine Verlobung, sie geht eine neue Beziehung ein, die scheitert, sie kriegt ein Kind, ein uneheliches Kind. Das Kind wird weggegeben. Am Schluss muss sie zurückkehren zu ihrem ehemaligen Verlobten und das Kind ist tot. Das ist die ganz grobe Inhaltsangabe. Was an diesem tragischen Ding hat Sie denn interessiert?
Es ist übrigens nicht nur tragisch. Wenn man die Dialoge liest, ist das sogar saukomisch. Natürlich ist dieses Einzelschicksal, was da im Mittelpunkt steht des Stückes, also das ist tragisch, das stimmt. Das ist wirklich aussichtslos und perspektivlos. Und aber wie gesagt, das hat auch wirklich sehr viele absurde, sehr pointierte Seiten, das Ganze. Der Horvath hat den Leuten irgendwie so aufs Maul geschaut, dass diese Sprache, die er aus einer Distanz dann aber probiert hat aufzuschreiben, weil er immer gesagt hat, das ist zwar ein Dialekt, den diese Leute sprechen, aber mit einem gewissen Bildungsjargon, womit er, glaube ich, meint, dass man viel Sachen sich ausgeliehen hat, die man mal so Stammtischweisheiten oder aus Zeitungen oder Kalendersprüche, um sich ein bisschen intelligenter zu stellen, als man eigentlich ist. Weil das ist ein großes Thema von Horvath, die Dummheit. Die Dummheit und die Lüge will er eigentlich immer demaskieren in seinen Stücken. Das Vorwort jetzt von unserem Stück von Geschichten aus dem Wienerwald heißt, es ist nicht so unendlich wie die Dummheit, als wie die Dummheit. Nee, ich hab's nicht genau. Gut, über diesen Wechsel zwischen Dialekt und Bildungsjargon und aus dieser Distanz heraus, wie er das betrachtet, sind die einzelnen Dialoge sehr witzig. Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit.
Damit hätten wir das Zitat auch, ja, da.
Genau.
Was mich fasziniert an Horvath, was aber, glaube ich, auch das extrem Schwierige ist ja eben diese Sprache, die Künstlichkeit dieser Sprache, die Maskenhaftigkeit dieser Sprache. Und immer wenn ich Horvath sehe, dann sehe ich zwei Entscheide der Regie. Entweder die Künstlichkeit ausstellen oder die Künstlichkeit bekämpfen. Wie gehen Sie damit um?
Ich könnte es jetzt gar nicht so klar beschreiben, weil ich hoffe eigentlich eher, dass ich die Künstlichkeit bekämpfe. Was uns jetzt im Moment, wir sind ja noch vor der Premiere, vielleicht nicht immer gelingt, dass es manchmal auch noch hölzern klingt oder sowas. Aber ich merke beim Zuschauen, dass ich doch näher an die Figuren, an diese Menschen rankommen möchte. Und deswegen, ich einfach behaupte mir, die reden halt so. Und ich nicht nochmal dem Publikum vorführen muss, die reden halt komisch. Ne? Merkt ihr das auch, dass die komisch sind? Das sind auch, meinen Sie wahrscheinlich auch, diese vielen stillen Menschen, manchmal die Horvath da reingeschrieben hat, zwischen den Dialogen, die den Text sehr musikalisch scheinen lassen. Auch da gehe ich auf gar keinen Fall heilig mit um.
Wenn Sie die Musik ansprechen, glaube ich oder habe ich den Eindruck nach den Arbeiten, die ich gesehen habe von Ihnen, Karin Henkel, dass Musik immer wieder bei Ihren Inszenierungen eine ganz bestimmte Rolle hat. Ich denke zum Beispiel an den Kirschgarten, den Sie 2011 in Köln gemacht haben. Spielt eigentlich in der Zirkusmanege. Auch da gibt es eine Band oder gibt es Musik und die Musik ist ein Brandbeschleuniger, glaube ich, in dieser Inszenierung, weil er ganz schnell klar macht, wir sind in der Zirkuswelt. Da gibt es eine Posaune, die klingt sehr spektakelsehnsüchtig, Zirkusflitter, hat das ganze Ärmliche drin. Jetzt für Ihre Arbeit hier, für den Horvath, haben Sie wieder eine Band. Das sind die Dead Brothers, das sind eigentlich die Spezialisten für den Totengräber Blues, eine Schweizer Kombo. Was machen die? Also ist die Musik da ähnlich wichtig jetzt für diesen Abend?
Die ist bestimmt sehr wichtig für den Abend. Die sind tatsächlich fast die ganze Zeit auf der Bühne, die Dead Brothers, diese Band, und begleiten die Szenen oft von der Stimmung her. Manchmal machen sie aber auch ihre eigenen Songs sozusagen, wo man dann gucken muss, wo ist der Gegensatz dazu. Das Stück heißt ja Geschichten aus dem Wienerwald und das ist ja eigentlich ein Musikstück von Johann Strauss, die Geschichten aus dem Wienerwald, ein Walzer. Und da haben wir so viel drüber nachgedacht, was das wohl heißt, weil das im Stück auch immer wieder vorkommt in dieser, wie ich es ja eben beschrieben habe, eigentlich wirklich sehr boshaften Atmosphäre und egoistischen und trostlosen Atmosphäre. Immer diese schöne, gefällige Art von Musik, von Walzer, die man da drüber tüncht eigentlich, um eventuell die Realität nicht sehen zu wollen, sondern in einer Scheinwelt weiter existieren zu können, weil man den Abgrund, vor dem man steht, halt nicht wahrnehmen möchte. Und dafür benutzen wir jetzt auch manchmal die Musik. Es ist natürlich hat es auch manchmal eine düstere Atmosphäre von den Dead Brothers, aber das ist auch, kann man auch als melancholisch insofern, also auch schön bezeichnen.
Ja, DRS 2, Sie hören Reflexe. Wir sind im Gespräch mit der Regisseurin Karin Henkel. Früher, Karin Henkel, gab es Wanderbühnen. Heute gibt es Wanderarbeiter des Theaterbetriebs und ich glaube, Sie sind so eine Wanderarbeiterin. Sie haben im letzten Jahr in Köln gearbeitet, in München, in Frankfurt, in den Vorjahren in Zürich, in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, in Stuttgart. Jetzt höre ich auch auf mit der Geografie. Das heißt, Sie schlagen alle paar Monate Ihre Zelte an einem neuen Ort auf. Sie stellen sich alle paar Monate neu ein auf Schauspielerinnen, auf Schauspieler, auf ein Haus, auf die Bedingungen, unter denen Sie arbeiten werden. Wie unterscheiden sich eigentlich diese verschiedenen deutschsprachigen Bühnen, bei denen Sie Station machen?
Das ist so, dass ich trotzdem probiere, auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen, weil das ist tatsächlich auch manchmal sehr anstrengend, was Sie gerade beschrieben haben, dieses immer wieder neu anfangen, immer wieder von vorne anfangen, weil man hat ja dann doch nur 7 bis 8 Wochen Zeit für so eine Entwicklung eines Stückes, und wenn man sich immer wieder von neuem kennenlernen muss, dass man sich auch ja nicht verletzt, dass man ehrlich zueinander sein kann, also dieses Vertrauen aufbauen, dauert manchmal 3 bis 4 Wochen, bevor man überhaupt richtig loslegen kann in der Arbeit. Und das kostet auch viel Kraft und manchmal funktioniert es auch nicht. Und deswegen probiere ich eigentlich in den letzten Jahren besonders viele Schauspieler, die ich kennen und sehr, sehr schätzen gelernt habe, weil das sind meine Hauptpartner immer in der Arbeit sind, die Schauspieler, mitzunehmen. Und das ist mir sehr wichtig, dass die wissen, wie ich gerne arbeite, was wir ausprobieren können, wie mutig wir auf Proben sein können, unsere Grenzen miteinander erweitern, und auch, dass die wissen, dass ich, was ich sehr schätze, sind eigene Köpfe bei der Arbeit. Also gerne irgendwie Widerspenstigkeit, keine Opportunisten und chaotische Denker habe ich gerne um mich herum, die auch meine Fantasie irgendwie ein bisschen, weil ich kenne ja meine Fantasie dann irgendwann, und dann langweilt sie mich vielleicht auch, und dann bin ich froh, wenn jemand was von sich reingibt und dass man weiß, dass das meine Art ist zu arbeiten. Deswegen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es für mich jetzt oftmals gar nicht so unterschiedlich, die Orte. Wenn die Menschen mir nah sind, dann kann ich den Ort auch manchmal vergessen. Was nicht heißt, dass natürlich so eine Atmosphäre an einem Haus und in einer Stadt natürlich was ganz anderes ist und einen auch beeinflusst auf die Arbeit. Also dass man schon guckt, welche Stücke machen vielleicht in Zürich viel mehr Sinn als in Berlin.
Aber das heißt, Sie versuchen eigentlich eine kontinuierliche Arbeit zu etablieren, obwohl Sie immer wieder hin und her ziehen und hin und her wandern. Hat diese Wanderbewegung denn auch Vorteile oder ist das einfach der Theaterbetrieb?
Das ist bestimmt der Theaterbetrieb, wenn man sich nicht bindet an ein Haus. Man kann sich ja auch als Regisseur binden, zum Beispiel, dass man Intendant wird oder sowas. Das ist, glaube ich, nicht meins. Das ist die andere Seite, wie man auch den Beruf machen kann, dass man sich fest an ein Haus bindet und die Leute zu sich holt quasi. Außerdem muss ja einem auch erstmal so ein Haus angeboten werden. Also ich sage einfach, ich mache das nicht. Hat mich auch noch nie jemand gefragt. Aber sonst
ist jetzt aber kein Aufruf, ne?
Nein, das ist kein Aufruf. Nein, nein, im Gegenteil. Ich glaube wirklich, dass das andere sehr viel besser können als ich.
Jetzt haben Sie vorher die Schauspielerinnen, die Schauspieler als Ihre Hauptpartner bezeichnet. Sie haben auch gesagt, was Sie schätzen, widerständige Geister, eigenständige Denker, Denkerinnen. Können Sie mir Ihre guten Partner noch weiter beschreiben, was die Schauspieler haben, mit denen Sie viel arbeiten, mit denen Sie gern arbeiten?
Erstmal ist es natürlich eine unglaubliche Spielfreude, die ich auf den Proben brauche. Natürlich reden wir im Vorfeld darüber, wie wir das eben auch gemacht haben, was sind Themen, die einem wichtig sind, was müssen wir herausarbeiten. Aber ich gehe auf Proben auch sehr gerne Umwege, dass man einfach über eine Spielfreude, auch über eine Albernheit an die Sachen rangeht, damit es sinnlich wird, damit es mutig wird, damit wir eben unsere Grenzen erweitern und nicht in einer Struktur stecken bleiben, die man sich vielleicht vorgenommen hat. Und das brauche ich sehr bei den Partnern, mit denen ich arbeite. Also, dass man auch wirklich weit geht, dass auch bis hin manchmal vielleicht auch zu einer Selbstgefährdung auf der Bühne, damit meine ich nicht körperlich, um Gottes Willen, aber dass man sagt so, dass man sich danach angucken kann und sagen, das war ja ganz schlecht, das geht gar nicht, das nehmen wir weg und wir können gemeinsam aber drüber lachen, weil es saß ja nur ich unten. Also man kann so weit gehen und so Sachen ausprobieren, es nicht richtig machen wollen, sondern es selber rausfinden und dann irgendwann merken, das erzählt sich und das erzählt sich nicht. Also eine gewisse, ich habe auch gerne, wenn ich überrascht werde auf Proben, also dass mal was unverhofft kommt, was man gar nicht vorher verabredet hat, weil es mit dem Partner im Zusammenspiel entstanden ist und eine Ehrlichkeit auf der Bühne, also keine Eitelkeit, dass man sich selber darstellen möchte oder guckt, wie man selber gut wegkommt. Das interessiert mich eigentlich nicht. Auch so richtig die exakten Verstellungskünstler, die das irgendwie hervorragen können, bewundere ich schon, wenn ich sowas sehe. Aber in meiner Arbeit, im Probenprozess zumindest, interessiert mich das eigentlich auch nicht so. Das expressive Spiel, dass die Nerven blank liegen, das sehe ich lieber und da kann ich irgendwie mehr mit anfangen.
Das heißt aber auch, dass die Ideen, die durchaus Eingang finden in ihre Inszenierung, dass die über die Zusammenarbeit entstehen und über die Probe.
Unbedingt, unbedingt. Also ich lese das Stück paar Mal, rede mit dem Dramaturgen und mit dem Bühnenbildner und Kostümbildner und Musiker eventuell. Durch diese Gespräche weiß man im Groben, was man erzählen möchte. Ist ja auch so, dass im Vorfeld einige Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist das Bühnenbild, das ist schon immer in den Werkstätten, wenn wir erst anfangen. Das heißt, das ist geklärt worden, was wichtig ist, in welchem Raum, in welcher Ästhetik lässt man ein Stück spielen. Und natürlich auch Besetzungsentscheidungen, mit wie vielen Leuten macht man das, wer spielt was oder sowas. Das erzählt ja auch viel dann über die Geschichte. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht eine Regisseurin, die brav Hausaufgaben macht und weiß, der Schauspieler tritt da auf und kommt daher oder sowas. Bei den ersten Proben überhaupt nicht, sondern wir spielen eigentlich los über das. Ein paar Sachen müssen natürlich geklärt werden. Aber sonst entsteht eigentlich bei mir ganz, ganz viel wirklich über das gemeinsame Suchen, über das gemeinsame sich rantasten, wieder verwerfen, neu erfinden. Scheitern, auch viel über das Scheitern, dass man Sachen ausprobiert und merkt, das geht wirklich nicht. Theater ist immer ein Versuch und der darf scheitern. Und das muss man sich jeden Tag wieder neu sagen.
Sind Sie eine Regisseurin, die viele, sagen wir mal, eher klassische Theatertexte inszeniert? Wie wichtig ist Ihnen dann Originalität?
Originalität, ja, das ist immer so eine Frage, das ist die Frage von Regietheater, ne? Ja, die ich eigentlich nie beantworten kann, weil ich immer denke, ich bin ja kein Schiedsrichter, ich kann es immer nur so machen, wie ich es sehe. Ich mag die Klassiker gerne, weil ich eigentlich große Literatur gerne mag und insofern auch Sprache auf der Bühne, das schätze ich. Ich habe selten ein modernes Stück gemacht, außer Jelinek, hat aber auch schon wieder mit Sprache zu tun. Weil mich oftmals die Dialoge, dann denke ich immer, ich bin beim Fernsehen oder so, das habe ich auf der Bühne nicht so gern und hat auch nicht so eine Kraft. Das heißt eigentlich, natürlich geht man mit dem Stück um. Man muss aber auch manchmal damit umgehen, finde ich. Das finde ich kein unanständiges Eingreifen in die Vorstellung eines Autors, dass ich meine Vorstellung dazu hole und eben nicht nur meine, sondern die der Beteiligten sowieso, sondern das, was manchmal vor 500 Jahren interessant war, ist einfach definitiv heute nicht mehr das Thema oder muss man ein bisschen anders zuspitzen oder ändern. Also ich finde das richtig, dass man das oft macht und da gibt's ganz viele unterschiedliche Wege. Da gibt's Regisseure, die machen's extrem oder bei mir wahrscheinlich auch. Da gibt's Stoffe, da muss ich's extrem machen, weil ich merke, sonst habe ich eine solche Distanz dazu, dass ich's gar nicht erzählen kann. Da muss ich's an uns heute oder an mich oder so ranholen. Und dann gibt's auch wieder Stoffe, wie zum Beispiel auch der Horvath, wo wir das gar nicht so viel machen, dass wir da so viel ändern, weil man merkt, es geht genau so, auch wie er es geschrieben hat, die Dialoge. Das ist unterschiedlich, wie man die Klassiker dann sich zur Brust nimmt.
Und das Ziel, dieses sich zur Brust nehmen, Sie haben vorhin schön gesagt, ja, es geht auch so noch oder es geht so, es geht heute noch. Beim Horvath muss man gar nicht so viel machen, der geht heute noch. Ja. Ne? Andere Texte muss man mehr machen. Ja. Sie gehen sonst nicht mehr. Was heißt dieses Gehen?
Ich glaube, es sind einfach wirklich die Themen, die einfach zur damaligen Zeit eine andere Sprengkraft hatten als heute. Oder auch umgekehrt, weil heute hat es dann erzählt es was anderes. Also man kann ja diesen Blick von heute, was wir alles jetzt schon mehr wissen, was bei uns schon alles entstanden ist, nicht einfach ausradieren und sagen, das gab's nicht, weil dann macht man ja Museum. Dann belässt man das wirklich in der Zeit und sagt, das ist Museum, das war damals so, das kann man sich so angucken. Aber das betrifft jetzt nicht, das sind keine modernen Menschen da auf der Bühne. Und das mag ich schon, dass das moderne Menschen sind. Heißt aber auch nicht, dass die Jeans und Turnschuhe anhaben.
Jetzt haben Sie die Sprache angesprochen vorhin, haben gesagt, ja, es liegt auch darin, dass ich die Sprache schätze und Wert lege auf auch eine literarische Sprache, auf Stücke und Stoffe, die was auf der Brust haben eigentlich. Hat Karin Henkel einen Lieblingsdramatiker?
Zum Lesen oder zum Inszenieren? Das ist ein Unterschied so ein bisschen. Also ich inszeniere sehr gerne Shakespeare, weil der einem wirklich eine ganz große Freiheit lässt als als Regisseur. Er ist so spielvoll, so anarchisch, empfinde ich das. Das ist wirklich Volkstheater im besten Sinne. Und so ein, das schwankt so extrem, was mir sehr liegt, zwischen absoluter Komik und absoluter Tragödie und Ernsthaftigkeit. Das steht aber in den Stücken drin. Das ist da. Da kommen Clown-Szenen, absurdeste Momente und im nächsten Moment die brutalsten Mordgedanken. Und diesen Wechsel und diese Frechheit, die der damit hatte, das so nebeneinander zu stellen, das mag ich sehr. Zum Lesen zum Beispiel finde ich Horvath ganz, ganz toll. Auf der Bühne ist vielleicht, weiß ich es noch nicht. Also habe ich öfter schon leider gesehen, dass ich bei anderen Regisseuren meine ich jetzt, dass ich immer denke, ach, zum Lesen ist der eigentlich toller. Aber wir probieren das natürlich, dass es toller auf der Bühne ist als zu lesen.
Jetzt haben Sie es vorhin gesagt, ich mache das ja nicht, um die Texte, dann diese klassischen Theatertexte irgendwie ins Museum reinzustellen. Bei Ihnen sind es nie irgendwelche Gipsbüsten, die da rumstehen, sondern Sie greifen eben ein in diese klassischen Texte. Zum Beispiel jetzt in München ist noch zu sehen ein Macbeth von Ihnen. Da gibt es ganz gravierende Eingriffe. Also erstens mal, fast alle Schauspieler wechseln andauernd die Rolle. Das geht so weit, dass die Mörder die Ermordeten auch spielen. Das geht so weit, dass Macbeth mit einer Frau inszeniert wird. Anderes Beispiel, den Shakespeare, den Sie in Zürich gemacht haben, viel Lärm um nichts. Da legen Sie erstmal die Komödienmechanik bloß. Es rattert und es dreht und es funktioniert im Getriebe. Da gibt's aber kein Happy End, da ist ein Eingriff. Und dann gibt's diese Freud-Zitate im Shakespeare. Es gibt, glaube ich, auch Penthesilea-Anspielungen oder Zitate. Ich will jetzt nicht die Inszenierung von Ihnen über einen Kamm scheren, aber das heißt auch, dass die Distanz, die wir heute zu diesen Stoffen und zu diesen Texten haben, immer mit auf die Bühne kommen muss, oder?
Also als heutiger Leser, genau. Das, was wir dazu empfinden, ja, ich finde ja, das sollte man mit auf die Bühne bringen. Gar nicht so tun, als sei das irgendwie heute Morgen in der Zeitung gestanden, sondern das ist ein alter Stoff, den wir gucken, auf die Bühne zu bringen, mit den heutigen Schauspielern und mit meiner Sicht auf, nicht nur meiner, mit unserer aller Sicht auf das, auf die heutige Zeit.
Weil wenn man so tun würde, als wäre es von heute, als hätten die Leute eben Jeans an, dann wäre es eine Lüge, erstens. Und zweitens würden wir es ihnen nicht glauben.
Wahrscheinlich würden wir es nicht glauben. Also denke ich, dass man dann, dass ja eine gewisse, man probiert ja dann doch immer auf der Bühne eine eigene Welt entstehen zu lassen und zu schaffen. Eine ästhetische eigene Welt, wo es auch eigene Gesetzmäßigkeiten gibt. Also eins zu eins die Realität abbilden. Das will man ja, wir wollen sie ja gerade nicht sehen, die Realität, sondern anders über andere Geschichten erfahren, was vielleicht meine Realität oder unsere Realität betrifft. Was war nochmal die Frage?
Dass wir es ihnen nicht glauben. Also wenn man es nicht quasi bricht.
Glauben, ich weiß gar nicht, ob man es muss. Also ob man nicht da gerade ein Forum, einen Raum hat, wo man sagt, da kann man künstlerische Welten erschaffen. Das muss nicht das Abbild eins zu eins von der Straße sein. Ich glaube eher die Gefühle und die Ängste und die Sehnsüchte der Menschen, die muss ich trotzdem verstehen. Und die müssen was mit mir heute zu tun haben. Dann kann ich da auch andocken und kann dort auch eine ganz verquere, altmodische Geschichte verfolgen. Weil die Geschichten sind ja manchmal, was Sie eben auch ansprachen, viel Lärm um nichts, was diese Shakespeare-Komödie war, die ich hier gemacht habe. Das sind ja abstruse Geschichten. Also die sind ja eigentlich schon mal nicht glaubhaft. Und dann probieren wir da eine Welt zu schaffen, indem man diese Geschichte erzählen kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hoffentlich, oder das würde ich, strebe ich immer an als Regisseur, dass der Zuschauer sich trotzdem dort wiederfindet. Also dass er diese Zustände oder Glücksgefühle oder Todesängste oder was weiß ich immer, dieser Figuren, die wir da erzählen, kennt.
Jetzt habe ich in München Ihren Macbeth gesehen. Ich habe in Frankfurt eine Arbeit von Ihnen gesehen, Ibsen. Die Wildente, was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie in diesen beiden Arbeiten ziemlich markant mit der Besetzung arbeiten. Macbeth habe ich angesprochen, da ist Jana Schulz, die spielt den Macbeth, diesen mordenden König, der immer weiter morden muss, um seine Macht zu erhalten. Bei Ibsen ist es ein bisschen anders, da ist es Lena Schwarz, glaube ich, oder? Die den Werle spielt und Ibsen hat das geschrieben eigentlich, der verlorene Sohn kommt zurück und ist ein Wahrheitsfanatiker und deckt die Lebenslügen der anderen auf. In diesem Fall ist es also eine verlorene Tochter, das sind zwei Setzungen, zweimal Schauspielerinnen, die Männer spielen, aber nicht so inszeniert werden, sondern sie spielen Frauen eigentlich. Warum haben Sie das gemacht?
Das ist jetzt eigentlich sogar ein Zufall, dass Sie jetzt zwei Arbeiten beschreiben, wo das beide Male der Fall ist. Das hört sich dann so nach Prinzip an. Das ist nicht so. Das waren wirklich beides Male ganz unterschiedliche Beweggründe, die uns dazu veranlasst haben, das so zu besetzen. Bei Macbeth war die Idee, das nur mit 5 Leuten zu machen. Gerade auch, wie Sie es eben kurz beschrieben haben, um das Thema, um nicht eindeutig zu sagen, es gibt in diesem Stück Mörder und Opfer und Täter und Mann und Frau. Das ist so bei Shakespeare ein so weites Feld, dass man sagt, fair is foul und foul is fair, alles ist unsicher eigentlich. Und in dieser Unsicherheit, wo auch einer der ersten Sätze in dem Stück fragen die Hexen und Benko und Macbeth fragen auch die Hexen, die dort erscheinen, seid ihr Männer, seid ihr Frauen? Also diese Unklarheit, in der dieses Stück spielt, wo diese ungeheuren Gedanken überhaupt erst entstehen können, die war uns sehr wichtig. Und deswegen haben wir da mit dieser Besetzung so gespielt und haben 5 Schauspieler gesucht, die eigentlich sowohl Männer als auch Frauen spielen können. Also es ist bei Macbeth nicht nur Jana Schulz, auch die anderen Frauen und die anderen Männer dort in der Besetzung wechseln in ihren Geschlechterrollen immer hin und her, um so einen Spielreigen zu erzählen. Das war bei Macbeth die Idee. Bei der Wildente hatte es eigentlich damit zu tun, dass ich wirklich im Konkreten mit dieser Figur, die Sie gerade ansprechen, Gregers Werle, ganz große Probleme hatte, wie der Ibsen die geschrieben hat, um das auch von heute, dieser Wahrheitsfanatiker, ein fast mönchartiger Wahrheitsfanatiker, ganz eng, ganz unerotisch beschrieben. Und das hat mir so gar keine Freude bereitet, daran zu arbeiten, weil das dann auch eine, also natürlich habe ich gedacht, mich interessiert eine Vater-Tochter-Beziehung sehr. Ich finde, dass dieser Machtkampf, den habe ich in diesem Stück sehr wichtig gemacht. Vielleicht hat es doch damit zu tun, so simpel wollte ich es jetzt gar nicht sehen, weil ich eine Frau bin. Dass ich deswegen sage, eine Vater-Tochter-Beziehung interessiert mich erstmal als Machtverhältnis auf der Bühne. Und dann geht es ja darum, dass diese Figur Gregers eine andere Familie, eine andere Ehe zerstört. Und zwar, weil eigentlich im Stück er an den Ehemann appelliert, dass er doch sein Leben anders gestalten sollte, dass er doch in dieser Lüge nicht leben kann. Und ich fand es interessanter, weil ich eben auch gesagt habe, mir hat ein bisschen die Erotik auch gefehlt, oder dass das vielleicht eine Frau ist, die da in diese Familie reinkommt. Zumal Vater-Tochter-Beziehung in dem Stück auch nochmal vorkommt. Die kleine Hedwig zu ihrem Vater, also diese Doppelung, die mich dann interessiert, dass diese Abhängigkeit von diesen jungen Frauen, von einem kleinen Mädchen, das andere eine junge Frau, zu ihren Vätern, dass man diese Vergangenheit und diesen Druck, den man dort erfährt, dass man den nicht los wird oder wie man dagegen kämpft. Diese Doppelung hat mir da auch gefallen. Also das hat wirklich ganz andere Gründe als bei Macbeth. Das ist jetzt Zufall. Das gerade zwei Arbeiten, die Sie jetzt hintereinander gesehen haben, wo das so ist, dass eine Frau eine Männerrolle spielt. Aber auch bei der Wildente spielt auch ein Mann eine Frauenrolle. Ich habe das tatsächlich auch gern. Das ist wahrscheinlich das, was ich eben als Spielfreude meinte, wo ich mir denke, Theater ist unsere Möglichkeit, dass wir auf der Bühne spielen, uns verkleiden, uns die Rollen irgendwie aneignen und gar nicht behaupten, wir sind es. Deswegen sage ich ganz oft bei Besetzungen, dass mir erstmal Geschlecht und Alter egal ist. Wenn ich glaube, der Schauspieler kann das spielen, was mich interessiert an der Figur, die der Autor geschrieben hat, dann kann der auch meinetwegen 80 sein, obwohl die Rolle irgendwie 40 jährig geschrieben ist oder eben auch ein anderes Geschlecht haben. Das finde ich, ist in unserem Beruf möglich und da haben wir die Chance, gegen Film oder sowas gerade das zu zeigen, diese Art von Verkleiden und Spielen auf der Bühne.
Kein Henkel, besten Dank fürs Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.